Stimmabgabe im Zeichen des Terrors. Noch wissen wir nicht, wie sehr das letzte Attentat das knappe Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich bestimmt. Der Elitenverdruss ist diesmal so groß, dass schon vor dem Anschlag mehr als 40% der Franzosen für radikale Kandidaten stimmen wollten. Sollte es tatsächlich zu einer Stichwahl zwischen der rechten Marine Le Pen und dem Linksnationalisten Jean-Luc Mélenchon kümmern, kommen, dann stünden nicht nur Frankreich am Abgrund, sondern ganz Europa. Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin an einem Wahlsonntag, den man ohne Übertreibung als entscheidend für Europa bezeichnen kann. Zunächst aber kommen wir zu einer anderen Wahl, die für die AfD entscheidend sein könnte. Frauke Petry hatte hochgepokert und hat hoch verloren. Das Spitzenduo für die kommende Wahl konnte sie nicht verhindern. Ihren Zukunftsantrag, mit dem sie die AfD koalitionsfähig machen wollte, haben die Delegierten nicht einmal behandelt. Wie viel Zukunft hat die Parteichefin also selber noch in der AfD, fragt Olaf Fiebig.
Hinter den Kulissen hatte Alexander Gauland die Fäden gezogen. Nach Petrys Absage für ein Spitzenteam machen es nun er und Alice Weidel als Duo. Das Ende einer Hängepartie, demonstrative Geschlossenheit. Es war schon ein ziemliches Gezerre. Mehrfach hatte der Parteitag die Entscheidung verschoben, immer wieder in Frage gestellt.
Auf dem Weg hierher hat es geruckelt, gezuckelt und gemenschelt. Und Gott sei Dank wurde auch gestritten. Aber, und das ebenfalls, Gott sei Dank, liebe Freunde, irgendwann ist auch gut. Irgendwann muss auch Schluss sein. Dann gehen wir nach vorne, zusammen, vereint, für Deutschland.
Weidel gibt sich geschmeidig, will sich in den Dienst der Partei stellen. Keine Unterschiede machen, auch nicht bei Björn Höcke in Thüringen. Weidel ist 38, Unternehmensberaterin aus Baden-Württemberg. Sie zählt sich zum freiheitlich-konservativen Flügel und steht bislang vor allem für harte Finanzpolitik.
Es muss endlich Schluss damit sein, dass diejenigen, die auf die Missstände in unserem Land hinweisen, härter bekämpft werden als die Missstände selbst, sehr geehrte Damen und Herren.
Ohne den Verzicht von Frauke Petry wäre es möglicherweise anders gelaufen. Sie hat sich in der Partei selbst isoliert, mit ihrem Beharren auf eine strategische Richtungsbestimmung. Der konservative Gauland war ihr Gegenspieler. Aus einer Position der Stärke heraus versucht er nun, sie bei der Stange zu halten.
Liebe Frauke Petry, ich weiß, dass Sie gestern einen schweren Tag hatten. Aber wir brauchen Sie in der Partei und wir brauchen Sie.
Was macht Frauke Petry nun? Eigentlich hatte sie gestern enttäuscht angekündigt, sich noch mehr zurückzuhalten. Nicht nur die Schlappe mit den Anträgen, auch eine schwache Rede im Vergleich zu ihrem Co-Chef Meuthen. Der tritt wieder aus ihrem Schatten, trifft den Nerv der Delegierten mit typischen AfD-Sprüchen über seine tiefe Sorge ums Vaterland und nur vereinzelte Deutsche in den Innenstädten.
Wenn ich darüber erschrecke, nicht aus irgendeiner Ausländerfeindlichkeit, die mir völlig fremd ist, sondern weil dieses ungeheure Maß an wie auch immer in unser Land gekommenen Migranten offensichtlich mehrheitlich aus anderen Kulturkreisen stammt, mein Land zwangsläufig und unwiderruflich in ein ganz anderes verwandelt, das kaum mehr etwas mit dem Land zu tun hat, in dem ich groß geworden bin.
Die großen Überschriften im Wahlprogramm sind hier eindeutig. Im Kern geht es darin um deutsche Volkssouveränität, drastische Begrenzung von Zuwanderung, um die Ablehnung des Islam und den Ausstieg aus dem Euro. Noch wirken die Posen etwas steif, aber das prophezeit Alice Weidel, die AfD werde Deutschland rocken. 5 Monate Wahlkampf, das Spitzenduo weiß, die werden lang und schwer.
Ja, und in Köln auf dem AfD-Parteitag ist jetzt Frauke Petry zugeschaltet. Guten Tag, Frau Petry. Jetzt soll das Spitzenduo Gauland-Weidel die AfD in den Wahlkampf führen. Sie wollten ja nicht zur Verfügung stehen. Ist das jetzt der Beginn des Endes von Frauke Petry in der AfD?
Wissen Sie, wir werden ja mal zählen, wie oft schon das Ende von Frauke Petry in der AfD oder im Parteivorsitz beschrieben wurde, denn kommen wir, glaube ich, mit 2 hin gar nicht aus. Insofern sehen Sie es mir einfach als pragmatische Entscheidung. Ich habe vor diesem Parteitag bereits angekündigt, dass mir Entscheidungen zu Sachfragen wichtiger sind. Und wenn es dafür notwendig ist, sie von Personalfragen zu entkoppeln, dann ist das so und genau das habe ich selbst befördert. Mhm. Insofern wünsche ich von ganzem Herzen dem Spitzenduo Weidel-Gauland viel Glück und werde als Parteivorsitzende in den Wahlkampf selbstverständlich eingebunden sein.
Aber auch in den Sachfragen, Frau Petri, ist die Partei Ihnen in ganz entscheidenden Dingen nicht gefolgt. Befürchten Sie denn jetzt, dass sich die AfD radikalisiert und nach rechts bewegt?
Und ich bitte dann sonst für den Fall, dass der
Naja, ich habe einen Strategieantrag gestellt, den die Partei nicht befassen wollte auf diesem Parteitag, weil man das Wahlprogramm, das zweifelsohne die zentrale Stellung hatte, wichtiger war als dieser Antrag. Das halte ich nach wie vor für falsch, dass wir uns der Strategiefrage nicht gestellt haben. Ich weiß aber, dass viele Delegierte sehr wohl die Absicht haben, dies im Nachgang des Parteitags zu tun. Besser wäre es hier gewesen, weil in der Tat die Partei seit 2 Jahren diese Strategiefrage offen lässt. Aber ich muss auch hinnehmen, dass offenbar einige Delegierte länger Zeit brauchen, um sich mit dieser Frage zu befassen. Insofern war das gestern ganz klar eine Abstimmungsniederlage. Wir werden die nächsten Monate intern mit diesen Fragen weiter umgehen. Dazu gibt es allerdings eine sehr große Bereitschaft, auch wenn das momentan nicht in den großen Zeitungen steht oder bei Ihnen gesendet wird.
Ja, aber ich zitiere Sie jetzt selber. Sie haben ja gestern selber gesagt, Sie warten jetzt erstmal ab und wollen beobachten, bis zum Herbst, wo die Partei sich denn so hin entwickelt. Sie habe keinen klaren Kurs. Wie will man denn mit so viel Distanz Teil des Wahlkampfs sein?
Naja, diese Aussage, die ist genauso richtig, wie sie gestern richtig war und sie wird auch weiterhin richtig bleiben. Aber wissen Sie, ich habe die Partei jetzt 2 Jahre lang geführt und bin seit 4 Jahren im Vorstand dieser Partei. Insofern hört die Parteiführung ja nicht auf. Ich habe bewiesen, dass ich diese Aufgabe sehr effektiv wahrnehmen kann und insofern wird neben dem Beobachten, wo die Partei auf den verschiedenen Ebenen hingeht, natürlich auch ein gezieltes Eingreifen des Bundesvorstandes oder meiner Person weiter notwendig sein, wenn sich Entwicklungen ergeben, von denen ich glaube, dass sie für die Partei schädlich sind. Insofern ist eine herbeigeschriebene Distanz nicht so ganz richtig. Aber ich verstehe, dass es eine eher ungewöhnliche Situation für eine Partei ist. Aber die AfD ist ja auch noch jung.
Ja, Frau Petri, es gibt Gerüchte, die sagen, Sie warten jetzt mal bis zur Bundestagswahl und würden dann möglicherweise mit Ihrem Mandat eine neue Fraktion gründen, wenn die Partei nicht in die Richtung geht, die Sie eigentlich wollen. Was sagen Sie da? Was ist da dran?
Ja, wissen Sie, Gerüchte gibt es zu allen möglichen, die möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Insofern verlassen Sie sich bitte nicht auf Gerüchte.
Dann frage ich Sie nach jeglicher Substanz entbehren.
Ich bin Vorsitzende dieser Partei und ich glaube, die Vergangenheit in der Parteiengeschichte in Deutschland und anderswo hat gezeigt, dass Abspaltungen nicht erfolgreich sind. Wir wollen die AfD zum Erfolg führen. Und dass ich jetzt an der Stelle einfach auch aus Rücksicht auf die Partei und damit Sachfragen wieder in den Vordergrund treten können, für diesen Wahlkampf 2 Personen, die ein bisschen unverbrauchter sind als ich, die erste Reihe überlasse. Ich glaube, das zeugt nur davon, wie sehr mir an den Inhalten dieser Partei liegt.
Frau Petri, dann nochmal konkret. Also Sie haben schon den Anspruch, Fraktionschefin im Bundestag zu werden, wenn Sie einziehen. Oder da gibt es ja heute schon durchaus Stimmen in Ihrer Partei, die sagen, nein, das müssten dann schon die Spitzenkandidaten übernehmen.
Auch diese Frage ist in der AfD nicht entschieden und ich habe genauso wenig, wie ich das Thema der Spitzenkandidatur bis vor wenigen Tagen bemüht habe, das Thema des Fraktionsvorsitzes bemüht und überlasse das denjenigen, die jetzt schon wieder meinen, darüber reden zu müssen. Ich halte das für einen völlig verfrühten Zeitpunkt.
Frau Petri, Alexander Gauland geht aber aus diesem Parteitag gestärkt heraus. Die AfD, das sagen zumindest alle Beobachter, rückt eher nach rechts. Haben Sie sich da verzockt oder haben Sie das Gefühl für die Partei verloren? Sie wollten ja was anderes.
Na, ich glaube, dass Sie das falsch interpretieren, denn ich habe den Zukunftsantrag zusammen mit Mitstreitern gestellt, nicht um per se und um jeden Preis Mehrheiten damit zu erzeugen, sondern um auch einen Blick auf die Partei zu werfen. Und der Blick offenbart, dass die Partei offenbar noch nicht bereit war, auf diesem Parteitag eine strategische Entscheidung zu treffen. Herrn Gauland kommt in der Tat in den nächsten Monaten sehr viel mehr Verantwortung zu, als er in der Vergangenheit getragen hat. Und ich bin zuversichtlich, dass er zusammen mit Alice Weidel diese Verantwortung wird tragen können. Und er muss sich aber in dieser Position natürlich auch beweisen. Und insofern können Sie über rechts und links gern spekulieren. Der Rechtsruck der AfD wird ständig herbeigeschrieben. Ich denke, der Anspruch mit Alice Weidel und Herrn Gauland ist, beide Pole der Partei innerlich zu repräsentieren. Und ich wünsche den beiden von Herzen, dass sie es gut machen werden.
Gut, herzlichen Dank nach Köln. Danke, Frau Petri. Das Gespräch haben wir übrigens kurz vor der Sendung aufzeichnen müssen. Das Undenkbare könnte auch diesmal wieder möglich werden, wie beim Brexit oder der Wahl von Donald Trump. Der erklärte Wunschpartner der Bundesregierung, der parteilose Emmanuel Macron, ist der einzige Präsidentschaftskandidat, der für Europa wirbt. Finanzminister Schäuble hatte deshalb öffentlich gesagt, er würde ihn wählen, um dann schnell wieder einen Rückzieher zu machen, damit die Sache nicht nach hinten losgeht. Denn deutsche Wirtschaftskraft und deutsche Dominanz werden von allen Kandidaten heftig kritisiert, zeigt unser Frankreich-Korrespondent Matthias Wirth.
Frankreich ist eine stolze Nation. Frankreich hat auch stolze Präsidentschaftskandidaten. Im Wahlkampf pflegen sie Skepsis und Misstrauen gegenüber Deutschland, politische Überzeugung oder blankes Kalkül, weil das bei den Wählern ankommt.
Man sollte uns gewisse Dinge nicht aufzwingen. Jedes Land sollte unabhängig sein. Ich finde, dass Angela Merkel sich zu viele Freiheiten gegenüber Frankreich herausnimmt, ohne uns nach unserer Meinung zu fragen.
Das hört sie gern, die rechtsextreme Marine Le Pen. Ihre Abneigung gegen Deutschland war schon immer ausgeprägt. Deutsche Politiker haben sie gemieden, nur die AfD ist ihr wohlgesonnen.
Ich will Präsidentin Frankreichs werden, aber ich will keine Vizekanzlerin unter Angela Merkel sein.
Deutschland als nimmermüder Lehrmeister, so sieht es auch Jean-Luc Mélenchon, der Linksaußen. Er ist ein lautstarker Deutschlandkritiker. Maul zu, Frau Merkel, Frankreich ist frei, twitterte er auf Deutsch, als aus Berlin Reformen verlangt wurden. Die anderen haben nie etwas von Frau Merkel gefordert. Wir werden diskutieren. Deutsche sind nicht unsere Feinde, aber auch nicht unsere Herren. Deutschland der Nachbar, der Partner oder der Musterknabe, der immer alles besser weiß? Zu viel Nähe zu Deutschland wollte im französischen Wahlkampf keiner zeigen. Denn das könnte vielleicht Stimmen kosten. Die Präsidentschaftswahl ist vor allem eine nationale Wahl. Es wird versucht, nationale Interessen und ein bestimmtes Bild von Frankreich zu verteidigen. Da wird das zwiespältige Verhältnis zu Deutschland kultiviert. Man ist einerseits fasziniert, andererseits aber auch abgestoßen. Er ließ sich in Berlin hofieren, als sei er schon der neue französische Präsident. François Fillon, Kandidat der konservativen Republikaner. Wieder zurück in Frankreich kritisierte er Deutschland wegen dessen Flüchtlingspolitik. Ich bin nicht einverstanden, wenn man Angela Merkel zu ihrer Flüchtlingspolitik gratuliert. Das ist nicht der richtige Weg. Er liebe Europa und er liebe Deutschland. Emmanuel Macron, unabhängiger Kandidat seiner Bewegung En Marche. Die deutsch-französische Freundschaft sei das Fundament für Sicherheit und Stabilität in Europa, sagte er. Doch nach seinem Besuch in Deutschland stimmte auch er Deutschland kritische Töne an. In einem Zeitungsinterview sagte er, Deutschlands wirtschaftliche Stärke ist in der jetzigen Ausprägung nicht tragbar. Frankreich kann nicht ohne Deutschland und Deutschland nicht ohne Frankreich. Nicht nur wirtschaftlich sind die beiden Länder eng verflochten. Das wissen zumindest die demokratischen Kandidaten, aber einen Wahlkampf kann man damit in Frankreich zurzeit nicht gewinnen.
Ja, und im Studio begrüße ich jetzt Jens Spahn, Staatssekretär für Finanzen und CDU-Präsidiumsmitglied. Herzlich willkommen, Herr Spahn.
Hallo, Frau Hassel.
Wenn wir gerade gehört haben, dass selbst der Wunschkandidat der Bundesregierung, Emmanuel Macron, sagt, die deutsche Wirtschaftsstärke, Wirtschaftskraft sei nicht mehr länger tragbar, dann kann man ja wohl nicht sagen, weiter so, egal wie die Wahl ausgehen wird in Frankreich.
Naja, erstens mal scheint es ja tatsächlich dem Wahlkampf geschuldet zu sein, wie wir es gerade gesehen haben. Schade genug, dass man mit solchen Aussagen gegen Deutschland Stimmung machen kann. Das müssen wir am Ende aber wohl akzeptieren. Aber viel wichtiger ist doch, wie stünde Europa, die Eurozone, ohne ein wirtschaftlich starkes Deutschland da? Möchte man sich ja gar nicht ausmalen, wie viel größer die Probleme wären. Sondern es geht doch vielmehr darum, dass wir mit Frankreich auch gemeinsam in Europa, in der Eurozone nach dieser Wahl Projekte finden, auch Veränderungen, etwa was Arbeitsmarkt angeht, was Steuerverwaltung angeht, Steuersätze angeht, die zu mehr Wachstum in ganz Europa führen. In Frankreich beginnt ja wieder auch ein Wachstum. Und am Ende müssen die Franzosen aus eigenem Interesse, nicht weil die Deutschen irgendwas sagen oder Lehrmeister sind oder so, sondern die Frage ist doch, gibt es ein eigenes Interesse für Reform und Veränderung oder nicht?
Aber nochmal, in Frankreich und auch nach dem Wahlkampf und in Europa überhaupt und in Amerika sind die Rufe doch, dass Deutschland stärker investieren muss, groß. Wird man die nicht sehr schnell mit wem immer auch in Frankreich da etwas ändern müssen an der Bundespolitik?
Nun, wir exportieren mehr, als wir importieren. Das stimmt, deutlich mehr, weil unsere Produkte beliebt sind. Das hat was mit den guten Autos zu tun, den guten Maschinen. Und die Frage ist doch dann tatsächlich, im Übrigen, wenn es um die Binnennachfrage geht, also wie kommen wir zu mehr Nachfrage in Deutschland? Die Löhne steigen so stark wie seit über 20 Jahren nicht. Die Renten steigen stark. Wir haben so viel staatliche Nachfrage bei Bund, Ländern, Kommunen, wie wir sie noch nie hatten. Wir investieren auch so viel wie noch nie in Straßen und Schienen. Wir kriegen gar nicht mehr Geld verbaut wegen der Planungsprozesse. Und deswegen geht es eben eigentlich mehr darum, auch in Gesprächen, wie wir es gerade in Washington geführt haben, beim Internationalen Währungsfonds oder auch, wenn wir sie in Brüssel immer wieder führen, über Strukturreformen dahin zu kommen, dass auch in anderen Ländern mehr Wachstum entsteht.
Aber Herr Spahn, auch wenn das alles faktisch richtig ist, ist es nicht genau diese Haltung zu sagen, wir sind eben einfach so viel besser, die viele so auf die Palme bringt und als deutsche Arroganz verstehen?
Nein, was wir ja anbieten und auch wollen, ist zum Beispiel in der Eurozone, in der Europäischen Union gemeinsam zu schauen, wie wir zu mehr Wachstum kommen, auch in den anderen Ländern. Und ich sage dir, es beginnt ja übrigens spannenderweise gerade in den Ländern, etwa Spanien oder Irland, ganz besonders stark, die auch die Programmreformen gemacht haben, die sich verpflichtet haben, was zu verändern, indem sie beim Arbeitsmarkt zum Beispiel sehr harte Reformen, ich meine auch die Agenda 2010 hier in Deutschland war ja nicht beliebt, auch erstmal politisch schwere Reformen zu machen, um wettbewerbsfähig zu werden, um innovativer zu werden, um am Ende eben auch besser Produkte verkaufen zu können. Ich habe dem Kollegen in den USA gesagt, es hat einen Grund, warum die Kühlschränke vielleicht nicht ganz so beliebt sind in Europa. Und das hat nichts mit Staatseinfluss zu tun, sondern eher mit der Frage, was will der Konsument, was will der Kunde?
Gucken wir nochmal auf Frankreich. In einer Stunde ungefähr wissen wir um 20 Uhr erste Hochrechnungen. Aber muss Sie das nicht jetzt schon beunruhigen, wenn 40% der Franzosen bereit sind, radikale Kräfte zu wählen? Und wenn überhaupt nur zwei Programme, nämlich das von Emmanuel Macron und dem konservativen Fillon, überhaupt kompatibel sind mit Deutschland?
Natürlich ist das eine große Frage, wichtige Zukunftsfrage für Europa, wie diese Wahlen ausgehen. Auch für die Frage, wie die deutsch-französische Zusammenarbeit funktionieren kann. Sie wird mit Emmanuel Macron oder François Fillon mit Sicherheit leichter sein. Ich glaube, das lässt sich sagen, ohne zu viel irgendwie vorwegzunehmen.
Also Sie zittern als, schon heute
mit
Abend.
Den beiden anderen Kandidaten.
Sie zittern schon heute Abend.
Naja, wir schauen mit genauso viel Spannung wie alle anderen weltweit mittlerweile. Selbst in New York und Washington haben alle über diese Wahl gesprochen, was dort passiert. Weil wenn 30-40% der Franzosen so euroskeptisch Kandidaten wählen, dann sagt uns das ja was über den Zustand, den Akzeptanz der Europäischen Union. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass es nach diesen Wahlen mit einem französischen Präsidenten gelingt, auch bei den Fragen Migration. Das ist ja auch ein großes Thema in diesem Wahlkampf. Wie können wir die europäischen Grenzen endlich sichern, dass nicht mehr die Schmuggler bestimmen, wer zu uns kommt? Wie können wir bei solchen Themen gemeinsame Projekte in der Verteidigungsunion, in der Verteidigungspolitik dann angehen?
Das werden wir spätestens nach dem 7. Mai dann sehen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung und herzlichen Dank, Jens Spahn.
Gerne.
Das war's nämlich schon vom Bericht aus Berlin an einem wirklich entscheidenden Wahlabend. In der Tagesschau gibt es gleich erste offizielle Hochrechnungen zur Zitterpartie bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Es bleibt also spannend. Danke. Machen Sie's gut.